Fragmente. Abschnitt 1. Sven. Möglichst unauffällig folgte Sven ihr mit den Augen, beobachtete die Bewegungen ihrer schlanken Beine, wie sie zwischen den Tischreihen und Weinfässern entlang schlenderte. Sie war nicht nur die einzige Teilnehmerin der kleinen Besichtigungsgruppe, die wie er noch nicht das Pensionsalter erreicht hatte. Sie war, soweit er mitbekommen hatte, auch der einzige weitere Single. Und sie sah wirklich verdammt attraktiv aus. Zum Glück war die Gefahr, dass sie seine unkeuschen Blicke bemerkte, derzeit gering. Ihre Aufmerksamkeit galt ausschließlich ihrem Smartphone. Hatte sie hier unten Empfang? Bereits am Vormittag bei der Abfahrt vor dem Hotel hatte ihn ihr brünettes, schulterlanges Haar in den Bann gezogen, ebenso wie ihre geschmeidige Art, sich zu bewegen. Selbst in legeren Jeans und Pullover strahlte sie weit mehr Eleganz aus als die grau-melierten Rentner-Ehepaare in ihren Kleidern und Jackets. Vielleicht ist sie Tänzerin, überlegte Sven. Auch wenn sich ihre Blicke ein paar Mal begegnet waren, rechnete er sich keine Chance aus. Bestimmt nicht bei so einer Grazie. Für Frauen war Sven nie mehr als Hintergrundrauschen gewesen. Ein zusätzlicher Mensch im Raum, den man nach 10 Sekunden wieder vergessen hatte. Aber irrte er sich? Oder hatte sie eben kurz von ihrem Smartphone aufgeblickt und zu ihm herübergelächelt? Vermutlich bloßer Zufall. Sie wird eine lustige Mitteilung bekommen haben. Sven wanderte weiter und betrachtete zur Ablenkung die Relikte alter Kelterkunst, die das Ambiente zwischen den Fässern museal fortschrieben. Die Weinprobe bildete den letzten Programmpunkt der Klosterbesichtigung und damit des Tagesausflugs, bevor es zurück zum Hotel ging. Noch standen die meisten plaudernd herum. Nur einige der ganz alten Semester hatten sich einen Platz gesucht, um ihre Beine auszuruhen. Wein und Weißbrot waren vorbereitet, aber der Kellermeister war wohl davon ausgegangen, dass die Gruppe angesichts des schönen Herbstwetters mehr Zeit im Klostergarten zubringen würde. Sven betrachtete die hölzerne Spindel, die kurz zuvor den Blick der attraktiven Dame auf sich gezogen hatte. Vielleicht ein Ansatz für ein Gesprächsthema, dachte er, und begann, den Erläuterungstext auf dem Schild zu lesen. Die Spindel war Teil einer Baumkelter in der Klosterkellerei gewesen und vor 60 Jahren aus Platzgründen abgebaut worden. Die mannsgroße Schraube bewegte den Hebelarm, den sogenannten Baum, dieser Weinpresse. Bis wann sie tatsächlich genutzt wurde, fand keine Erwähnung, nur, dass sich ihr Alter auf mindestens 400 Jahre belief. Interessieren Sie sich für alte Technik? Sven fuhr herum. Das Subjekt seiner Tagträume stand direkt vor ihm. Der Anblick kickte die gestellte Frage unmittelbar aus seinem Verstand. Ein kurzes Lächeln von ihr durchzuckte ihn wie ein Stromstoß. Eine kribbelnde Horde frisch geschlüpfter Käfer schien sich in seiner Magengrube auf kleinen heißen Füßen auszubreiten. Sie blickte nochmals auf ihr Smartphone, tippte auf das Display und ließ das Gerät in einer Jackentasche verschwinden. Da er noch kein Wort herausgebracht hatte, wiederholte sie die Frage. Sie interessieren sich für alte Technik? Und fügte als zweiten Gesprächsanstieg hinzu. Ich heiße Bergmann, aber Sie dürfen auch gern Adriana sagen. Sven, brachte er endlich hervor. Sven Roloff. Sehr freut, Sven. Sie reichte ihm die Hand. Die elektrischen Käfer in seinem Bauch trainierten eindeutig eine Tanzchoreografie. Wie es aussieht, sind wir die Einzigen auf dieser Fahrt, die noch keinen Grabstein ausgesucht haben, stellte Adriana fest. Da sollten wir zusammenhalten. Sven wusste nicht, ob ihn diese respektlose Äußerung auflockern oder peinlich berühren sollte. Aber jetzt bloß keinen Fehler machen, dachte er und schluckte den Kloß im Hals herunter. Sieht so aus, antwortete er so verschwörerisch wie möglich. Und, was meinen Sie dazu? Adriana nickte an Sven vorbei. Wie? Die Spindel, erklärte sie. Ganz schön alt für ein so gut erhaltenes Stück, wenn man der Beschriftung glauben darf. Er zuckte mit den Schultern. Vielleicht ist sie nicht lang genutzt worden. Verstehen Sie etwas davon? Nicht viel. In einem Freilichtmuseum in Spanien habe ich einmal... Dann darf ich Sie nochmal in unserem Weinkeller herzlich willkommen heißen, wurde der Beginn ihrer Unterhaltung je unterbrochen. Wenn Sie es sich gemütlich gemacht haben, werde ich Ihnen ein wenig über die Geschichte des Kellers erzählen, bevor wir zur Hauptsache kommen. Eine Kostprobe unserer besten hauseigenen Erzeugnisse. Setzen wir uns doch gleich hier, schlug Adriana vor und zog zwei Stühle am nächsten Tisch hervor. Sven griff sich einen davon, froh, dass sie die Unterbrechung nicht nutzte, um die frische Bekanntschaft sofort wieder auf Eis zu legen. Er war fest entschlossen, später nicht mehr so sprachlos zu wirken. Der Gewölbekeller gehört zum zweitältesten Teil der Klosteranlage, hob der Kellermeister an zu erklären. Er wurde im Rahmen der ersten Erweiterung Anfang des 14. Jahrhunderts angelegt, als die neuen Wirtschaftsräume gebaut wurden. Im hinteren Bereich hatte man schon damals ein Stück des Kalkfelsens wegbrechen müssen, der hier bereits dicht unter der Oberfläche liegt. 150 Jahre später reichte der Lagerplatz für den wachsenden Weinanbau nicht mehr aus und man begann, den Keller in den Berg hinein zu erweitern. Heute erstreckt er sich 50 Meter weit in den Fels und beherbergt mit seinen drei Seitengängen unser Hauptlager. Was viele moderne Winzer mit aufwendiger Klimatechnik in einer oberirdischen Halle erzeugen, haben wir dort auf natürliche Weise das ganze Jahr über. Eine gleichbleibende Temperatur von 11 Grad Celsius und traumhafte 84% Luftfeuchtigkeit. Der Kellermeister spulte seinen Text sauber wie aus dem Buch herunter. Er griff einiges von dem auf, was er Stunden zuvor in der Kältehalle schon genannt hatte. Verlegen knabberte Sven an einer Scheibe Baguette aus dem Körbchen auf dem Tisch. Durch Adrianas Nähe abgelenkt, bekam er nur die Hälfte von dem mit, was erzählt wurde. Trotzdem stimmte er höflich in das allgemeine Gelächter ein, als der Referent wieder einen Witz über den Spuk der Klosterkellerei machte, der vermutlich vor der modernen Technik geflohen sei und sich nur noch im Gewölbekeller verstecke. Über Fass- und Flaschenreife kam der Monolog schließlich zum Leitaroma und bereitete die Gruppe darauf vor, dass sie endlich was zu trinken bekämen. Auf dem Weg zum Bus schien Adriana sehr guter Stimmung zu sein, was Sven dem Wein zuschrieb. An seiner Gesellschaft dürfte es wohl kaum liegen. Aber auch ihn hatte der Alkohol, der am Spätnachmittag im Magen von wenig mehr als dem Weißbrot empfangen worden war, entspannter gestimmt. Der Kellermeister hatte ihnen keine Chance auf eine längere Unterhaltung gelassen. Der Mann wusste nicht nur endlos viel zu berichten, er hörte sich offensichtlich auch gern reden. Bei den Käfern in Svens Bauch war Ruhe eingekehrt und er konnte es beinahe genießen, neben Adriana durch die Klosteranlage zum Parkplatz zu laufen. Sie machte sich ein wenig über die vielen Geschmacksnuancen lustig, die der Kellermeister sie aus den angebotenen Weinen herauszufinden aufgefordert hatte. Sven nickte einvernehmlich, obwohl er gern zugegeben hätte, dass er den Pfirsich durchaus geschmeckt hatte. »Wissen Sie, was mir eingefallen ist, als der Weinführer von dem poltergeistartigen Spuk erzählt hat?« begann sie ein neues Gesprächsthema. Sie hatte sich im Bus tatsächlich neben ihn gesetzt. »Was denn?« brachte Sven sein Interesse zum Ausdruck, auch wenn es vielmehr ihr als dem Spuk galt. »Ich habe mal eine Geschichte darüber gehört, wie die Poltergeister in die Welt gekommen sind.« »Oh, das klingt interessant. Wie denn?« »Mal überlegen, wo fange ich an?« »Vielleicht so. Es ging um die alten Götter. Gegen Ende der Bronzezeit kamen Unstimmigkeiten unter ihnen auf, wie mit dem technischen Fortschritt der Menschen umzugehen sei. Die Bewohner von Asgard, des Olymp, des Pantheon, der Ägypter, Assyrer, Hethiter und wie sie alle hießen, konnten sich nicht einigen. Die einen befürchteten, ob des Aufstiegs der Menschen ihren Untergang, die anderen sahen darin den Ruhm der Götter als Ziehväter der Menschen wiedergespiegelt. Die beiden alten Götter Ra und Thera beriefen schließlich eine große Versammlung ein, wofür Thera ihren Sitz auf Tira zur Verfügung stellte. »Ist das nicht das heutige Santorin?« fragte Sven dazwischen, um nicht nur stumm daneben zu sitzen. »Sie kennen sich aus.« »Ich habe mal Urlaub dort gemacht und damals viel dazu gelesen.« »Oh, dann kennen Sie die Geschichte bestimmt.« »Nein, nein, die habe ich noch nie gehört. Erzählen Sie bitte weiter.« So musste er auch keinen anderen Vorwand finden, um sie von der Seite ansehen und an ihren geschwungenen, schmalen Lippen hängen zu dürfen. »Nun gut. Alle Götter folgten der Einladung nach Tira, Santorin. Es wurde debattiert und gestritten. Nach einem Monat war man sich uneiniger als zuvor und die Argumente aufgebraucht. Schließlich gingen die Anhänger der verschiedenen Lager aufeinander los. Aber Thera hatte für diesen Fall vorgesorgt und ihre eigenen Pläne. Sie hatte stählerne Dendriten in den Boden unter ihrem Palast getrieben, bis in das Herz der Insel. Als die anderen Götter nun ihre geballte Macht gegeneinander richteten, fing Thera die freigesetzte Energie auf, kanalisierte und konzentrierte sie und sprengte damit Insel und Palast mitsamt den versammelten Göttern. »Das dürfte auf den Vulkanausbruch anspielen, den man heute als minoische Eruption kennt.« Sven war beinahe beeindruckt von sich. Er hatte nicht nur dem Klang ihrer Stimme gelauscht, sondern begriffen, was sie erzählte. Und es war ihm sogar ein klarer Gedanke dazu in den Sinn gekommen. »Vermutlich«, bestätigte Adriana und fuhr fort. Thera als einzige verbliebene Göttin war den Menschen wohlgesonnen und initiierte in der Folge zahlreiche neue Eingottreligionen. Aber auch die anderen Götter waren letztlich unsterblich. Sie konnten nicht vernichtet werden. Die Explosion, die Thera aus deren eigener Macht geformt hatte, hatte sie in tausende Bruchstücke zerrissen und weit über die Welt verteilt. Die Stücke waren zu klein und damit zu schwach, um wieder zusammenzufinden. Sie trieben umher auf der Suche nach neuen Körpern. Immer, wenn eines der Fragmente auf etwas Organisches traf, nistete es sich darin ein. So gelangten viele mit dem Holz von Bäumen auch in Bauten der Menschen. Und manchmal kanalisiert ihr göttliches Wesen einen natürlichen Energiestrom und verursacht Geräusche, Lichterscheinungen oder bewegt Gegenstände in der Nähe. So entstanden die Poltergeister. Das ist eine schöne Geschichte. Und Sven zögerte. Und? Fragte Adriana. Und sie haben sie hinreißend erzählt, überwand Sven sich, das Kompliment auszusprechen. Dankeschön. Ich glaube, wir sind gleich da. Der Bus bog in die Seitenstraße zu ihrem Hotel ein. Oh, stimmt. Sven hatte Mühe, nicht enttäuscht zu klingen, dass die Fahrt neben Adriana schon zu Ende sein sollte. Wenn sie nicht zufällig noch eine weitere Tagesfahrt, wie er gebucht hatte, würde er sie vermutlich nie wiedersehen. Hätten Sie Lust, mit mir zu Abend zu essen? Fragte sie. Er musste sich auf die Zunge beißen, um nicht vor Schreck laut »Was?« zu fragen. Aber nach einer Sekunde, die nur ihm wie eine Ewigkeit vorkam, brachte er ein »Sehr gern« heraus und fügte hinzu »Bei uns im Hotel?« »Ich würde gern gucken, was in der Umgebung so gekocht wird. An der Uferpromenade scheint es einige nette Lokale zu geben.« Er nickte vorgeblich wissend. »Holen Sie mich doch einfach um 6:30 ab. Meine Zimmernummer ist die 128.« »Ich werde da sein.« Er konnte es kaum glauben. Das war das erste Mal, dass ihm eine Frau ihre Hotelzimmernummer gegeben hatte. So etwas gab es im Film, aber nicht im realen Leben. Und dass es in seinem Leben passierte, davon hätte er nicht einmal zu träumen gewagt. Das heißt, geträumt hat er davon vermutlich schon unzählige Male. 126, 27, 28. Da war sie. Die Tür. Und dahinter wartete sie, Adriana. Auf ihn. Die Situation passte so wenig in sein Weltbild, war so unwirklich, dass er nicht einmal aufgeregt war. Als ob ihm das Drehbuch keine andere Wahl ließ, klopfte er entschlossen an. Nichts rührte sich. Typisch, dachte er. Hoffentlich hatte er sich nicht mit der Zimmernummer geirrt. Oder sie hatte ihm die falsche genannt, am Ende mit Absicht. Aber vermutlich hatte sie die verrückte Idee, mit ihm zu Abend zu essen, schlicht bereut und war rechtzeitig alleine los. Der Mut, nochmal anzuklopfen, verließ ihn ganz, als er dachte, dass sie ihre Verabredung womöglich einfach vergessen hatte. Da ging die Tür auf. So lang können einem 12 Sekunden vorkommen. »Hallo Sven, kommen Sie rein, ich bin gleich fertig.« »Guten Abend.« Sie trug noch die Jeans, aber dazu jetzt eine glatte, azurblaue Bluse, die die Rundungen ihrer Brüste sehr vorteilhaft umschmeichelte. Er hoffte, dass er nicht zu lange hingestarrt hatte. Adriana ließ ihn eintreten und wandte sich zum Bad. »Sie haben nicht zufällig eine Taschenlampe dabei?« »Was? Nein, wieso?« »Mir ist ein Ohrring runtergefallen und ich finde ihn nicht.« Sven sah sich im Zimmer um. Es war exakt so eingerichtet wie seins. Auf der Ablage neben dem Tisch stand ihre Reisetasche, ein Koffer vor dem Stuhl am Fenster. Über die Stuhllehne hing der Pullover, den sie tagsüber getragen hatte, sowie betörend indiskret ein roter BH. »Hier, vor dem Spiegel?« fragte Sven. »Nein, im Bad. Vielleicht mögen Sie mir suchen helfen, dann kommen wir schneller los zum Essen.« Spätestens, seit er durch ihre Zimmertür getreten war, operierte er so weit hinter seinem Erfahrungshorizont, dass der Schritt ins Bad auch kein großer mehr war. Es sah entzückend aus, wie sie in der engen Jeans vor ihm auf dem Boden kniete, die Nase dicht über den Kacheln. »Wie sieht er denn aus?« »Wie der andere auf der Ablage am Waschbecken.« Da lag ein kleiner Ohrstecker aus Silber mit winzigem, blaufunkelndem Stein in der Mitte. Sven ließ sich auf alle Viere nieder. Er beugte sich zu ihr vor. »Wo haben...« Sie hob den Kopf, um ihn anzusehen, und prallte dabei mit schmerzhaftem Knirschen gegen seine Nase. »Autsch!« Sven taumelte zurück. »Oh, verdammt!« rief Adriana aus. »Das tut mir leid. Ich glaube, ich bin heute Abend entsetzlich ungeschickt. Tut es sehr weh?« Sven hielt sich die Nase, öffnete vorsichtig die Augen und nickte mitleiderweckend. Adriana stand auf und reichte ihm eine Hand. »Kommen Sie, ich helfe Ihnen auf. Setzen Sie sich, hier auf den Rand der Badewanne.« Ein flüchtiges Lächeln zog über Svens Gesicht, als er seine Hand in ihre legte und die weiche Berührung vorübergehend den Schmerz besänftigte. Sie zog 2 Papiertücher aus dem Spender neben dem Waschbecken, holte ein Fläschchen aus ihrer Kosmetiktasche und träufelte Flüssigkeit auf die Tücher. »Kühlen Sie es hier mit, dann wird es gleich besser.« Dankbar nahm Sven das feuchte Papier entgegen und drückte es auf die Nase. Es roch nach Desinfektionsmittel. Immer noch benommen spürte er, wie sie ihn an der Schulter hielt, damit er das Gleichgewicht nicht verlor. Dann wurde ihm schwarz vor Augen.